Moin, willkommen zur Nullnummer unseres Podcasts. Dies ist der Kieler Kurvenschubser-Podcast. Das klingt ein bisschen kryptisch. Es soll ein Ökonomie-Podcast sein. Bevor wir genau erklären, worum es geht, stellen wir uns vielleicht erstmal vor. Ich heiße Michael Holtkamp und ich mache das hier zusammen mit
André.
Willst du anfangen?
Ja, ich bin André Wolf. Ich bin Mitarbeiter beim Forschungsinstitut in Hamburg, bin Ökonom, genau wie Michael. Wir haben uns kennengelernt im Rahmen unserer gemeinsamen Tätigkeit an der Uni Kiel. Als Doktoranden waren wir dann im Lehrstuhl tätig und ja, sind dann erstmal eine gewisse Zeit auseinandergegangen, als ich dann nach Hamburg gezogen bin, um ja da eine andere Beschäftigung aufzunehmen, haben uns jetzt aber wieder zusammengefunden, um gemeinsam im Rahmen eines Podcasts euch ein bisschen was über Ökonomie zu erzählen.
Leider nicht räumlich zusammengefunden, aber ja.
Aber virtuell immerhin. Genau. Und soll ich kurz schon die Idee erwähnen?
Ja, ich kann vielleicht nur noch mal eben kurz sagen, also wie gesagt, Michael Holtkamp heiße ich, ich arbeite immer noch da, wo André auch mal gearbeitet hat, woher wir uns kennen. Also ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Kiel. Und ja, Ökonom, ich interessiere mich für so Sachen wie Transportökonomik, ökonomische Geografie, urbane, regionale, internationale Wirtschaftsbeziehungen. Und dann können wir auch zur Sache kommen. Möchtest du erklären, was wir vorhaben?
Ja, gerne. Also ihr habt den Namen unseres Podcasts ja schon gehört. Wie man aus dem Titel entnehmen kann, es ist zunächst mal ein Podcast, der sich an Ökonomen richtet, aber jetzt nicht allein an Profis, sondern auch an Leute, die sich ja im Rahmen ihrer Tätigkeit mal mit Ökonomie beschäftigt haben, auch durchaus an Leute, die sich für Ökonomie interessieren, ohne jetzt direkt sozusagen in das Fach als solches involviert zu sein. Die Idee ist, dass wir jetzt nicht rein akademisch das Fach so erarbeiten wollen, wie es an der Uni geschieht. Dafür gibt es ja die entsprechenden Kurse, sondern wir möchten mit euch im Grunde den Bezug zur Praxis finden. Und zwar ist konkret die Idee, dass wir die ökonomische Grundlagenforschung so ein bisschen in diesem Podcast mit der Praxis verlinken, indem wir Ansatzpunkte suchen für praktische Wirtschaftspolitik, auch für aktuelle Ereignisse und diese dann mit den Methoden, mit den Modellen der ökonomischen Forschung verknüpfen, um auf diesem Weg eben auch zu zeigen, welchen Beitrag überhaupt ökonomisches Denken zum Verständnis der ökonomischen Realität leisten kann und inwieweit klassische Ansätze, aber auch modernere Ansätze dazu geeignet sind, unser Verständnis von ökonomischen Handeln in der Realität zu verbessern.
Genau, also ich habe mittlerweile schon vor längerer Zeit beschlossen, dass ich Podcasts gerne aufnehmen würde, weil ich sehr gerne Podcasts höre und sehr viele Podcasts höre. Und meine allererste Idee war, ja, fast zwangsläufig die, einen Ökonomie-Podcast zu machen, weil ich eben Ökonom bin und mich für diese Dinge interessiere. Und dann habe ich irgendwann, das muss jetzt auch schon mehr als ein halbes Jahr her sein, habe ich André gefragt, ob er das gerne mit mir machen würde. Und er hat zum Glück sofort ja gesagt. Und jetzt sitzen wir hier, also ich in Kiel, André in Hamburg. Also wir nehmen das hier über die Ferne auf. Ich fand die Idee reizvoll für mich persönlich, zumindest nicht unbedingt für euch als Zuhörer, aber für mich persönlich schon alleine deshalb, weil mir Tag ein, Tag aus immer wieder Dinge begegnen mit ökonomischem Bezug, die ich interessant finde, wo ich im Alltag aber nicht dazu komme, die zu recherchieren oder mich da näher mit zu beschäftigen, wenn ich keinen konkreten Anlass habe, weil im Rahmen meiner Arbeit ich schon mit so vielen Dingen beschäftigt bin. Und so ein Podcast, dachte ich, das wäre eine schöne Gelegenheit. Und jetzt sitzen wir endlich hier. Das ist auch nicht unser erster Versuch, diese Nullnummer aufzunehmen, aber hoffentlich der letzte. Und bevor wir also anfangen, diese Nullnummer soll jetzt nicht besonders lang werden. Wir müssen mal gucken, wie lang unsere Episoden dann in der Zukunft werden. Diese hier wird sicherlich erstmal etwas kürzer. Wir haben uns nur ein Thema vorgenommen, um das hier mal zu testen. Und ja, André hat zum Inhalt und zum Aufbau schon das Wesentliche gesagt. Wie häufig wir Episoden aufnehmen werden, müssen wir mal schauen, vielleicht so alle 2 bis 3 Wochen. Das muss ich dann irgendwann einpendeln und wir wollen dann aber schon regelmäßig Episoden veröffentlichen. Ja, wenn ihr das hier findet und ihr euch das anhört, freuen wir uns. Vor allem natürlich dann, wenn euch das gefällt. Und wenn ihr mit uns irgendwie kommunizieren möchtet, wenn ihr etwas beizutragen habt, wenn ihr etwas zu kritisieren habt, wenn ihr weiterführende Informationen habt, was auch immer, dann schreibt uns das gerne. Am besten schreibt ihr das ins Blog. Unsere Webseite ist graukaue.eu. Also Graukaue, so habe ich dieses Projekt genannt. Und ja, möglicherweise möchte ich irgendwann mal unter diesem Dach noch den ein oder anderen weiteren Podcast veröffentlichen. Mal schauen, das ist aktuell der einzige, weil es der erste ist. Also graukaue.eu, da findet ihr uns. Und da könnt ihr ins Blog kommentieren, direkt unter die Episoden, wenn ihr etwas beitragen möchtet. Ansonsten @graukaue auf Twitter, da findet ihr uns auch. Und ja, gut, dann können wir wegen mir auch sofort loslegen.
Wegen mir auch, sehr gern.
Wunderbar. Wir wollten uns, oder wir haben uns mal angeschaut, was der frisch gebackene Nobelpreisträger so gemacht hat. Das ist mittlerweile ein paar Wochen her, dass bekannt gegeben wurde, wer 2017 die Nobelpreisträger sind. Und unter anderem im Fach Wirtschaftswissenschaften. Ich habe jetzt nochmal geschaut, bis zur Verleihung ist es noch ein bisschen hin. Das ist so in etwa die erste Dezemberwoche, in der in Stockholm und auch in Oslo die Feierlichkeiten etc. stattfinden. Ich glaube, am 8. Dezember wird der Wirtschaftspreis verliehen. Mhm. Genau genommen handelt es sich hierbei also um den Sveriges Riksbankpreis in den Wirtschaftswissenschaften zu Ehren von Alfred Nobel. Das ist nicht einer der Standard-Nobelpreise, sondern also die normalen Nobelpreise in Physik, Chemie, Medizin, Literatur, Frieden etc. Die werden seit 1901 verliehen und 1968, glaube ich, hat dann die Sveriges Riksbank, also die Notenbank, die Zentralbank Schwedens, angefangen, diesen Preis in den Wirtschaftswissenschaften zu verleihen. Zumindest haben sie diesen Preis gestiftet. Und verliehen wird dieser, genau wie die regulären Nobelpreise, von der, ich glaube, sie heißt Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften. Von denen werden all diese Nobelpreise verliehen. Und im Rahmen all der anderen regulären Nobelpreise mittlerweile seit Ende der 60er eben auch der für Wirtschaftswissenschaften. Alfred Nobel war zumindest zu seiner Zeit kein besonderer Freund der Wirtschaftswissenschaften. Da gibt es so das ein oder andere Zitat. Es war natürlich auch eine ganz andere Zeit. Von daher weiß ich nicht so recht, ob es glücklich war, sich da mit dran zu haften, weil der Wirtschaftspreis zwangsläufig dann immer so eine Sonderstellung behält oder so eine leichte Außenseiterstellung. Aber wie dem auch sei, das muss natürlich nicht bedeuten, dass es für den Preisträger irgendwie mit weniger Prestige einhergeht. Ich habe noch mal kurz überflogen, was es sonst mit diesem Nobelpreis auf sich hat oder diesem Ehrenpreis. Also wie gesagt, seit Ende der 60er wird der Wirtschaftspreis überhaupt erst verliehen. Es muss mittlerweile, also es sind 49 Jahre jetzt gewesen, in denen dieser Preis verliehen worden ist. Ich glaube, 25 Mal war es ein alleiniger Preisträger und in den anderen Jahren waren es mindestens 2. Das heißt, es muss mindestens 73 Preisträger insgesamt geben in den Wirtschaftswissenschaften. Darunter war lediglich eine Frau bisher. Und bisher war auch nur einer dieser Preisträger ein Deutscher. Ich meine, da war auch mal ein US-Ökonom dabei, der gebürtiger Deutscher war. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber Reinhard Selten, das war der eine Deutsche, damals Freiburger Professor, der im selben Jahr wie John Nash für seine Beiträge zur Spieltheorie diesen Preis bekommen hat. Ja, ansonsten über Alfred Nobel muss ich jetzt gar nicht viel sagen. Das ist insgesamt durchaus eine interessante Geschichte. Ich hatte mir nur noch mal ein bisschen was durchgelesen zu seiner Jugend, die er teilweise in St. Petersburg zugebracht hat, weil sein Vater dorthin gegangen ist. Der war im Bereich See- und Landminen tätig. Und ja, Alfred Nobel hat ja später in Form von Dynamit eine Möglichkeit gefunden, Nitroglycerin sicher zu lagern, und es ist auf diesem Wege wohlhabend und bekannt geworden. Und letztendlich hat diese Erfindung oder haben die Folgen dieser Erfindung dann dazu geführt, dass er diesen Preis gestiftet hat, weil er Wissenschaftler auszeichnen wollte, die Beiträge geleistet haben zum Wohle der Menschheit. Und ich habe vor ungefähr 10 Jahren habe ich 2 Semester in Schweden studiert, und da hatten wir in der Einführungswoche so eine Vorlesung, in denen uns Ausländern so ein bisschen was erzählt wurde zu Schweden. Und an einer Universität kommt man dann nicht so wirklich drum herum, auch über Alfred Nobel zu sprechen, und das ist eine ziemlich interessante Geschichte. Will ich jetzt gar nicht noch mehr zu sagen. Ich glaube, sein einer Bruder ist bei einem Experiment mal gestorben, weil die Hütte im Garten, wo er experimentiert hat, explodiert ist, weil irgendwie ein Versuch fehlgeschlagen ist. Wen das interessiert, der kann sich das ja mal durchlesen. Also es gibt auf nobelprize.org gibt es all diese Informationen zum Leben von Alfred Nobel. Es gibt auch einen Podcast. Da werden ausschließlich Interviews veröffentlicht mit den Nobelpreisträgern. Das heißt, Videos zu diesem Jahr, also ich glaube, es ist ein Videopodcast. Zu diesem Jahr gibt es da wahrscheinlich noch nichts, aber wir werden das in den Shownotes mal verlinken, und wenn dann die aktuellen Videos veröffentlicht werden, könnt ihr euch das ja mal anschauen. Ich habe jetzt noch gar nicht gesagt, wer der Preisträger ist. Also kommen wir mal zur Sache. Der Preisträger 2017 heißt Richard H. Thaler. Der ist aktuell Professor an der University of Chicago und wurde für seine Beiträge zur Verhaltensökonomik ausgezeichnet. Also er hat im Laufe seiner wissenschaftlichen Karriere hat er eine Brücke geschlagen von der Psychologie hin zur Ökonomik und hat Erkenntnisse aus der Psychologie angewendet auf ökonomische Entscheidungen von Konsumenten und auf bestehende ökonomische Theorien, und hat versucht zu zeigen, wie die menschliche Psychologie, also diese ökonomischen Entscheidungen, beeinflusst. Dazu gibt's vom Nobelpreiskomitee gibt's da ein ungefähr 39-seitiges Dokument, das frei zugänglich ist. Das werden wir auch verlinken. Und darin werden seine Beiträge in 3 Kategorien unterteilt. Also zunächst einmal sind das die Beiträge zur begrenzten Rationalität, beziehungsweise zu den kognitiven Limitationen, so wie die das dort nennen. Das ist der eine Bereich, auf den wir in erster Linie eingehen werden. Die anderen beiden sind einmal die begrenzte Selbstkontrolle, und das sind die sozialen Präferenzen. Gut, also fangen wir vielleicht mal an, oder ja, fangen wir an mit dem ersten, also der begrenzten Rationalität. Das muss ich vielleicht kurz vorne wegschieben. Also das, was den heutigen Studenten immer noch unterrichtet wird und das, was in erster Linie noch angewendet wird, ist die Erwartungsnutzentheorie, die auf von Neumann und Morgenstern zurückgeht, wo man im Wesentlichen annimmt, dass Konsumenten in der Lage sind, rationale Entscheidungen zu treffen. Also wenn es um eine einfache Entscheidung darüber geht, welche Einkommensquelle, welchen Beruf sie zum Beispiel wählen, dann kann man die Präferenzen dieses Konsumenten darstellen durch eine Nutzenfunktion. die den Nutzen in Abhängigkeit vom Einkommen angibt. Und diese Nutzenfunktion ist also normalerweise monoton steigend. Also umso höher das Einkommen, desto höher der Nutzen. Und wenn der Konsument entscheiden muss zwischen verschiedenen Alternativen, dann würde er, wenn es keine Unsicherheit gibt, die Alternative mit dem höchsten Einkommen wählen, da diese den höchsten Nutzen stiftet. Und interessant wird es dann, wenn es um Unsicherheit geht, und dann vergleicht dieser Konsument nämlich den erwarteten Nutzen der verschiedenen Alternativen. Also er ist in der Lage, die verschiedenen Möglichkeiten mit den objektiven Wahrscheinlichkeiten ihres Eintretens zu gewichten. Und da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber das ist das, was erst zwei Drittsemesterstudenten heute noch lernen. Ja, und das ist mittlerweile schon ein bisschen älter. Das gibt es so seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Und irgendwann kam dann die sogenannte Prospect Theory auf. Ich weiß gar nicht, gibt es da ein deutsches Wort für? Prospect Theory?
Ich kenne es auch nur unter dem Begriff.
Ja, ne? Also es geht zurück auf Kahneman und Tversky. Daniel Kahneman ist auch Nobelpreisträger. Welches Jahr, weiß ich jetzt nicht. Ausgezeichnet wurde er auch für seine Beiträge zur Verhaltensökonomik. Und der hat viel zusammen gemacht mit Tversky, der, glaube ich, bereits verstorben war und deshalb den Nobelpreis nicht gekriegt hat. Ich hoffe, da vertue ich mich nicht, aber ich meine, nur Kahneman hat ihn bekommen. Und Kahneman hat auch ein oder andere Paper zusammen mit Thaler geschrieben. Und jetzt hat Thaler eben auch diesen Preis bekommen. Kahneman übrigens ist gar kein Ökonom, der ist Psychologe von Haus aus und war dann, glaube ich, der erste Nicht-Ökonom, der den Preis für Wirtschaftswissenschaften überhaupt bekommen hat. Ja, also die beiden sind auf jeden Fall auf demselben Gebiet tätig, und diese Prospect Theory, die beschreibt zum Beispiel, dass der Nutzen von Konsumenten eher beeinflusst wird durch Gewinne und Verluste, also Zuwächse oder Abnahmen zum Beispiel des Vermögens, als vom Niveau des Vermögens selber.
Das heißt konkret, bei diesen Value Functions geht es eben nicht um die absoluten Niveaus, die absoluten Vermögenswerte, die ein Konsument aufweist, sondern es geht um Zustandsveränderung. Veränderung im Vermögen, im Einkommen, in der Befriedigung, die ich aus dem Konsum ziehe, also immer eben um Veränderungen einer Situation im Vergleich zu einer Ausgangssituation, die durch Entscheidungen ausgelöst werden. Und dabei kommt es eben auch nach der Theorie sehr darauf an, in welche Richtung diese Veränderungen zielen. Eine positive Veränderung wiegt nicht genauso viel wie eine negative Veränderung. Stattdessen wird davon ausgegangen, dass negative Änderungen per se erstmal stärker wirken im negativen Bereich als positive Veränderungen im positiven Bereich. Also zu sagen, es gibt eine gewisse Form von Loss Aversion, könnte man sagen, eine Aversion gegen Verluste, weil Verluste eben einen größeren Schaden anrichten, was sozusagen die persönliche Befriedigung, den persönlichen Nutzen anbelangt, als es Gewinne auf der anderen Seite wieder ausgleichen könnten. Und das wiederum nimmt Kahneman und dann eben auch Thaler in seiner Theorie zum Anlass, bestimmte Verhaltensweisen abzuleiten, die jetzt aus klassischer Sicht, aus Sicht der klassischen Ökonomen, als irrational einzustufen wären.
Genau, und darüber hinaus ist es dann auch noch so, dass die Sensibilität in Bezug auf diese Gewinne und Verluste abnimmt mit der Höhe dieser Gewinne und dieser Verluste. Und ich nehme mal an, habe ich mir jetzt nicht genau genug aufgeschrieben, was von beidem es war, aber ich nehme mal an, dass diese Sensibilität auch abnimmt mit der Höhe des Niveaus des, ja, meinetwegen Vermögens oder was auch immer das dann in dem Fall ist. Also umso höher mein Vermögen ist, desto weniger sensibel bin ich bei weiteren Gewinnen beziehungsweise Verlusten, also wenn ich einen Teil meines Vermögens verliere oder noch etwas dazu gewinne, dann stiftet das
ein... Weil das ja eher wieder die klassische Theorie wäre, ne?
Also ja, beides,
kann man jetzt, oder? Ich glaube, das kann man jetzt aus dem Mental Accounting nicht direkt ableiten, weil da ist ja die Unterstellung, es geht wirklich um die Veränderung.
Ja.
Und ne, wenn ich die Niveaus nicht in der Funktion drin habe, sollte ja auch die Ausgangssituation keine Rolle spielen. Sprich, also ein Verlust würde für einen Millionär erstmal per se genauso stark wirken wie für einen Bettler, weil es im Endeffekt nur auf die Zustandsveränderungen ankommt.
Ach so, und
ob das Zahler dann wirklich so gesehen hat, ist eine andere Frage. Aber zumindest die nackte Theorie würde erstmal sagen, dass es von einer Ausgangssituation eben nicht abhängt.
Ach so, aber die Kurven, du hast
die Kurven sind alleine in Veränderungen gezeichnet. Ne? Du hast ja Gains und Losses auf den Achsen und nicht die Ausgangssituation. Was genau, du gestellt hast, wäre ja eher wieder die klassische Theorie, dass man sagt, ausgehend von einem höheren Niveau habe ich einen geringeren Grenzschaden, wenn ich ein bisschen was verliere.
Ja.
Als wenn ich eben von einem niedrigeren Niveau aus starte.
Ist denn, aber also diese Kurven sind ja, also du hast hier ein bestimmtes Paper angeguckt, das wir auch noch verlinken werden, von Thaler. Wie hieß das? Mental Accounting and
Consumer Choice.
Consumer Choice. Und da sind diese Value Functions bzw. Nutzenfunktionen abgebildet und die sind doch, wenn ich mich nicht vertue, strikt konkav, ne? Also
genau,
die sind ja nicht
strikt konkav, aber eben in den Losses und Gains. Also in den klassischen Nutzenfunktionen wäre es ja so, da haben wir als Argumente in der Tat die Niveaus der entsprechenden Einflussgrößen, also das Konsumniveau typischerweise oder auch das Einkommensniveau, wenn man das aggregiert betrachtet. Hier haben wir als Argumente in den Value Functions die Veränderung in diesen Merkmalen. Also sprich den Zuwachs oder die Abnahme an Einkommen, den Zuwachs oder die Abnahme im Konsum bestimmter Güter.
Ja.
Das sind eben aus Sicht von Thaler, aus Sicht dieser Theorie, die entscheidenden Argumente für die Höhe des erzielten Nutzens oder des Values konkret in diesem Fall und damit auch die entscheidenden Einflussgrößen für die Verhaltensweisen der Menschen.
Okay. Und diese Value Function, ist das eine Ordinalskala? Weißt du das? Weil ich meine,
das wird jetzt konkret, also in dem Papier, das wir uns jetzt angeschaut haben, das ist im Grunde ein Grundlagenpapier, auch sehr oft zitiert, das kann ich auch nochmal sagen, im Journal Marketing Science erschienen, also auch nicht in einem VWL-Journal, sondern eher ein Journal, das sich an Marketingforschung richtet. Das Ziel war eigentlich Konzepte aus dem Marketing, die sich auch so ein bisschen der Sozialpsychologie entlehnen, mit der Mikroökonomie zu vereinbaren. Auch das ist, denke ich, ein Grund, warum dieser Veröffentlichungsweg gewählt wurde. Und da ist es eben in der Tat so, dass wir nur die Losses und Gains als Argumente in der Funktion haben und dementsprechend auch die Theorie sagen würde, dass diese Zustandsveränderungen die alleinige Triebfeder sind für die Verhaltensweisen von Menschen im Hinblick auf Entscheidungsalternativen ökonomischer Natur.
Okay, und die Value, also diese Value-Function, wenn sie strikt konkav ist und nicht linear, würde also unterstützen.
Und sie wäre auch in dem Sinne metrisch zu verstehen, um deine Frage nochmal zu beantworten. Insofern zumindest, als dass auch rein formell auch Differentialrechnung im Papier angewendet wird. Das könnten wir ja nicht, wenn wir jetzt sozusagen den Value nur ordinal skalieren. Ja. Das heißt, wie bei einer klassischen Nutzenfunktion würde man jetzt erstmal unterstellen, dass das wirklich ein metrisches Maß, also ein abzählbares Maß, abzählbare Werte, die diesen Value, diesen Nutzen repräsentieren. Inwieweit das in der Praxis dann gegeben ist, ist sicherlich eine andere Frage. Auch da gibt es ja bei den klassischen Nutzenfunktionen gewisse Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Die werden jetzt hier nicht im Detail aufgeführt. Schwerpunkt ist da eben wirklich eben die Definition des Konzepts als solchen erstmal.
Ja. Gut. Dann können wir, glaube ich, ganz konkret zu dem kommen, was Thaler gemacht hat. Nur der eine Stichpunkt vorher noch zur Prospect Theory, den ich mir notiert habe, ist, dass im Rahmen dieser auch schon vor Thaler beschrieben wurde, wie das Konsumenten Wahrscheinlichkeiten über- bzw. unterschätzen, und zwar geringe Wahrscheinlichkeiten tendenziell überschätzen und hohe Wahrscheinlichkeiten tendenziell unterschätzen. Das alles sind Dinge, die man in Thalers Arbeiten auch wiederfindet, waren aber eben teilweise auch vorher schon da. Eine Sache, die auf Thaler zurückzuführen ist, ist der sogenannte Endowment-Effekt. Hat ganz konkret mit dem zu tun, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Also er hat beschrieben, dass man einem Gut, das man bereits besitzt, einen höheren Wert zumisst als einem Gut, das man noch nicht besitzt. Ja, also was ein bisschen counterintuitive. Also
wollte ich gerade sagen, normalerweise unterstellt man jedem Menschen, dass er nach dem strebt, was er noch nicht hat, dass da auch ein gewisser Sättigungseffekt erreicht wird bei Gütern, die ich jetzt schon über längeren Zeitraum besitze. Insofern interessant.
Ja. Also ich meine, irgendwie ist es, ich meine, das hat zu tun mit dieser Loss Aversion, die wir ja gerade schon angesprochen hatten. Ne? Also einerseits finde ich es vollkommen plausibel, dass wir die Tendenz haben, die Dinge zu schützen, die wir bereits einmal gesammelt haben oder die wir bereits einmal angeschafft haben, weil wir haben ja bereits Ressourcen aufgewendet oder eine bestimmte Anstrengung unternommen, um ein bestimmtes Gut zu erhalten. Und dass wir die Tendenz haben, dessen Verlust vermeiden zu wollen, das ist ja wenig überraschend. Ne, aber dass man diesem Gut dann tatsächlich einen höheren Wert zumisst, als wenn man es noch nicht besitzt, ist ein bisschen erstaunlich. Ne? Vor allem, wenn du, ich meine, warum funktionieren dann überhaupt Flohmärkte? Ne? Also, oder irgendwelche anderen Märkte? Also da, wo Leute Dinge anbieten, die sie besitzen, und wo Konsumenten langschlendern, die irgendwie nach Schnäppchen suchen, die sie eigentlich gar nicht so wirklich brauchen vielleicht, ja, aber sie gehen halt irgendwie gerne über Flohmärkte oder weiß ich nicht. Mhm. Ja, aber trotzdem kommt es da zum Handel, ne? Also trotzdem finden sich da zwei Leute,
da denke ich, ein Faktor eine Rolle spielen kann, der jetzt so in der Basic Theory nicht berücksichtigt werden kann, der Wandel an Präferenzen im Zeitverlauf, ne? Dass man mit bestimmten Dingen einfach irgendwann nichts mehr anfangen kann, weil sich eben, ja, entweder die persönlichen Lebensbedingungen geändert haben oder man eben seinen Geschmack einfach gewechselt hat, man keinen Gefallen mehr findet an Gütern, die man jetzt über einen längeren Zeitraum schon aufbewahrt hat. Und dementsprechend dann eine Art von Arbitrage stattfindet, dass man eben diese Güter los wird, um sie dann gegen andere Güter einzutauschen, die jetzt dem neuen Geschmack besser entsprechen.
Ja, das stimmt.
Das denke ich ein wichtiger Faktor dabei.
Ja, das ist das wahrscheinlich, ne? Also ich meine, das könnten ja zum Beispiel Dinge sein, wenn du weiß nicht, du hast vielleicht irgendwie 2, 3 Kinder bekommen, hast lauter Kinderklamotten dir zugelegt, also irgendein Spielzeug oder was, und ja, irgendwann ist der Jüngste oder die Jüngste 15 Jahre alt und dann überlegst du dir, kann ich jetzt auch die alten Klamotten verkaufen?
Genau.
Ja, und natürlich hat man dann, misst man diesen Gütern dann recht geringen Wert zu, wenn man keine andere Möglichkeit hat, die sonst irgendwie zu verwenden.
Und ein weiterer Faktor könnte auch sein, dass sich die Präferenzen zwischen den Leuten unterscheiden im Hinblick auf ein Merkmal eines Gutes, nämlich konkret das Alter. Dass eben sozusagen die Tatsache, dass ein Gut mit der Zeit verschleißt, für manche Leute ein Ärgernis darstellt, also ihren Nutzen aus dem Konsum senkt, während für andere Leute das sogar einen besonderen Wert darstellen kann, nämlich für Leute, die Antiquitäten sammeln oder sich generell für ältere Güter interessieren, weil sie sich an ihre Jugendzeit erinnern oder weil sie in irgendeiner anderen Form nostalgische Anwandlungen haben. Und dass das eben auch dazu führen kann, dass sich sozusagen der relative Wert von Gütern aus Sicht verschiedener Leute im Zeitverlauf automatisch ändert, was dann eben dazu führt, dass sie dann irgendwann ihren Besitzer wechseln.
Ja, sicherlich. Was mir aber auch noch eingefallen ist, ist, dass ich irgendwo mal gehört habe, dass da geht es dann weniger um um die Nutzung dieser Güter oder den Gebrauch dieser Güter, sondern nur um den Erwerb als solches. Aber es ist wohl aus psychologischer Sicht so, dass man in dem Moment, wo man ein Gut erwirbt, ja, ich weiß nicht, ob es Glückshormone sind oder so, aber irgendwas meldet uns da einen gewissen Erfolg oder ein gewisses Glück. Und das nimmt doch recht schnell wieder ab, sobald wir das Gut dann besitzen. Ne? Also der
Das wäre ja eine Erklärung für die Kaufsucht, die man ja als Phänomen auch gerade heutzutage vermehrt beobachtet, gerade auch im Onlinehandel, ne, dass Leute, wenn sie frustriert sind, wenn sie enttäuscht abends von der Arbeit heimkommen, irgendwas wild auf Amazon bestellen. Produkte, die sie gar nicht brauchen, von denen ihnen auch klar ist, dass sie sie gar nicht brauchen, allein eben um das Gefühl zu haben, ich kann mir noch was leisten, ich habe mir jetzt was Gutes getan, ich habe was gekauft. Im Endeffekt landen die Produkte dann in der Ecke und es werden wieder neue bestellt. Das wäre ja eine empirische Implikation auch der Theorie.
Ja, ganz genau. Und möglicherweise ist dann auch nie eine Sättigung erreicht, ne? Also wenn dieser Effekt des Kaufens komplett wieder verfliegt und wenn praktisch nichts zurückbleibt, einfach dadurch, dass man etwas besitzt.
Die Sättigung besteht dann daran sozusagen, dass man immer teure Gegenstände kaufen muss oder immer öfter, weil eben der einzelne Kaufvorgang mir immer weniger Befriedigung gibt.
Ja.
Das wäre dann auch eine Verstärkung des Effekts, dass sich die Kaufsucht verschlimmert im Zeitverlauf, weil eben um die Befriedigung zu erreichen, die ich erreichen möchte, mir immer mehr kaufen muss in immer kürzeren Zeiträumen.
Ja, genau. Ich würde mal was zitieren aus dieser Zusammenfassung. Also wie also Thaler hat, ich glaube, das war schon seine Dissertation oder so, oder auf jeden Fall eine Studie aus ziemlich jungen Jahren, die er durchgeführt hat, oder eine Befragung ist es im Wesentlichen, wo er diesen Endowment-Effekt schon beschrieben hat. Also er hat den Probanden, wer auch immer das war, hat er folgende Fragen gestellt. Ich übersetze das jetzt mal nicht parallel. Also Frage Nummer 1 war, assume you've been exposed to a disease which, if contracted, leads to a quick and painless death within a week. The probability you have the disease is 0.001. What is the maximum you'd be willing to pay for a cure? Ne, also man ist einer Krankheit ausgesetzt gewesen. Falls man tatsächlich erkrankt ist, dann stirbt man einen schnellen und schmerzlosen Tod. Die Wahrscheinlichkeit, dass man die Krankheit hat, ist lediglich 1 Promille. Was würde man maximal bezahlen für eine, wie sagt man, für eine Heilung?
Ne? Oder für mit Wahrscheinlichkeit ist gemeint Wahrscheinlichkeit über den gesamten restlichen Lebenszeitraum. Also dass man sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass man an dieser Krankheit stirbt und nicht sozusagen eines natürlichen Todes irgendwann stirbt.
Ja, nehme ich an. Also die Erkrankung ist wahrscheinlich jetzt oder nie.
Ja.
So verstehe ich das.
Okay.
Ne? Aber du hast eben auch nur jetzt die Möglichkeit, diese Heilung zu kaufen oder dieses Heilmittel.
Ja.
Gut, die zweite Frage war, suppose volunteers would be needed for research on this above, for research on the above disease. All that would be required is that you expose yourself to a 0.001 chance of contracting the disease. Which is the minimum you'd be required to volunteer for this program? You would not be allowed to purchase the cure. Also, im Grunde genommen dreht das Frage einmal komplett um. Es werden Freiwillige gesucht, die sich freiwillig diesem Ansteckungsrisiko aussetzen. Die Wahrscheinlichkeit ist wieder 1 Promille, dass du tatsächlich erkrankst.
Und
die Konsequenzen sind
die gleichen. Wenn sich Freiwillige finden, führt das aber dazu, dass sozusagen der Rest der Bevölkerung nicht mehr davon angesteckt werden kann?
Nee, ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Es ist immer nur auf die Einzelpersonen bezogen. Also du meinst vielleicht, dass du durch die Teilnahme an diesem Programm dazu beiträgst, dass eine Heilung.
Das wäre ja typischerweise eine Motivation, ne, warum man sagt, ich stehe freiwillig zur Verfügung.
Ah, nee, ich glaube, das soll davon komplett unabhängig sein. Also, ja, also irgendwie ein Forschungsfortschritt oder so wird hier nicht mit erwähnt. Also es wird abschließend nur noch mal in Klammern steht dahinter, man selber wäre nicht erlaubt oder es wäre einem nicht erlaubt, ein Heilmittel zu kaufen, sollte man an dieser Studie teilnehmen.
Was ist dann genau der Sinn der Studie? Das habe ich noch nicht verstanden.
Naja, also könntest du beziffern, was deine Antworten wären, bevor ich dir verrate, was die typischen Antworten waren? Also bei Frage A war es, wie viel würde man maximal für ein Heilmittel bezahlen? Hm. Und Frage 2 war, wie viel müsste man mindestens bekommen, um sich dieser Krankheit oder dieser Ansteckungsgefahr auszusetzen?
Also ich meine, rein rational würde man ja sagen, dass das sehr stark vom Lebensalter abhängt. Ne? Im Grunde müsstest du ja auch ein Stück weit den Rest nutzen deines noch verbleibenden Lebens, abdiskontierter Form bei der einen oder anderen Form, die erstmal überlegen, um sagen zu können, naja, ich meine, im Falle des Falles, wenn ich jetzt an dieser Krankheit sterbe, was entgeht mir denn da eigentlich sozusagen an Restleben? Ne? Ja. So würde es ja eigentlich der rationale Ökonom machen.
Ja, also so gesehen war mir noch vorher gar nicht eingefallen, aber so gesehen könnte man ja hier sogar negative Zahlen als Antworten geben, ne? Weil wenn ich ohnehin schon sterbenskrank bin und ich aber mit einem schmerzhaften Tod rechnen muss und jetzt habe ich die Möglichkeit, zumindest mit der Wahrscheinlichkeit von 1 Promille, einen schnellen und schmerzlosen Tod zu sterben, ja, dann müsste man mir vielleicht gar nichts dafür bezahlen. Dann würde ich sogar noch dafür bezahlen, dass ich mich dieser Krankheit aussetzen darf.
Also auf jeden Fall sollte man ja jüngeren Menschen jetzt im Schnitt höhere Beträge zahlen als älteren Menschen.
Ja, also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wie die meisten Studien, diese hier an der Universität durchgeführt wurde, wo die meisten Probanden vielleicht sowas zwischen 18 und vielleicht 25 Jahren alt waren oder so. Und es geht, glaube ich, auch gar nicht so sehr um die Niveaus der Beträge, sondern es geht eher darum, wie diese Beträge sich unterscheiden. Ich kann dir ja mal sagen, was die typischen Antworten waren. Die typische Antwort auf Frage A war $200. Das ist jetzt irgendwie von 1980 oder so. Ist auf jeden Fall schon ziemlich alt.
Ja.
Und wahrscheinlich in den damaligen Preisen gemessen, aber ist jetzt nicht so wichtig.
Also $200 dafür, dass sie dieses Risiko nicht tragen müssen.
Genau, $200 maximal für ein Heilmittel.
Mhm.
Ja. Bei Frage B war eine typische Antwort, da stand jetzt nicht, was mit typisch gemeint ist, aber eine typische Antwort war da sowas wie $10.000. Also man müsste den Leuten mindestens $10.000 zahlen, damit sie sich diesem Risiko überhaupt aussetzen.
Ja. Okay, verstehe. Und da wird eben die Irrationalität deutlich, zumindest aus klassischer Sicht, dass es da eben keine Symmetrie gibt. Zu sagen, die Verluste monetär ausgedrückt schwerer wiegen würden als die Gewinne, die ich aus dem Bezug des Heilmittels kriegen würde.
Genau. Also wir sprechen hier von einem Faktor von 50. Ne? Also das ist schon ein enormer Unterschied. Hätte ich nicht vermutet, dass er wirklich so groß ist. Aber
wobei, ich meine, es ist immer so ein bisschen die Frage, wird da jetzt die individuelle Value-Function deutlich oder hat das auch so ein bisschen was damit zu tun, wie bestimmte Szenarien einfach dargestellt werden, subjektiv, ne? Wie sozusagen die Wahrnehmung ist. Ich meine, Heilmittel, okay, da muss ich was ausgeben, das kostet. Und generell, wir möchten ja nicht so gerne viel Geld ausgeben für Dinge, die wir kaufen müssen. Da bin ich vielleicht zurückhaltend. Auf der anderen Seite, jetzt zu sagen, bewusst einem Risiko ausgesetzt zu sein, bei irgendeinem dubiosen Programm mitzumachen, das wirkt ja erstmal subjektiv bedrohlicher.
Ja.
Insofern frage ich mich auch, ob da jetzt wirklich Präferenzen sichtbar werden oder ob das einfach nur eine unterschiedliche Wahrnehmung ist von an und für sich äquivalenten Sachverhalten.
Genau.
Abhängig eben von der spezifischen Darstellungsweise.
Genau, das Ich dachte, also ich habe wahrscheinlich aus der Marketingvorlesung damals nicht viel mitgenommen, aber eine Sache, die ich mir gemerkt habe, ist, dass es sowas
gibt. Gar nichts gibt. Mitgenommen.
Ja, gut, ich bin auch sehr
außer Schokoriegelwerbung, da kann ich mich noch gut dran erinnern.
Ja, die hatten wir leider nicht. Also ja, kann ich mich zumindest, weiß ich nicht.
Kann mich auch nur an die Plakate erinnern, die da gezeigt wurden, nicht an irgendwelche Inhalte, die damit verbunden waren.
Ach so. Jetzt, wo wir drüber sprechen, fällt mir noch Porter's Diamond ein, was auch immer das war.
Ach so, ja gut, das hatten wir irgendwie in Regionalpolitik. Aber gut,
ach so.
Das ist ein anderes Thema.
Vielleicht ein anderer Diamant.
Ja, ja.
Was ich meine ist, dass es wohl im Marketing den Begriff des External Locus of Control und des Internal Locus of Control gibt. Also extern soll beschreiben, also da werden Personen in zwei grobe Kategorien eingeteilt. Ne? Also diejenigen, die eher das Gefühl haben, nicht Schmied ihres eigenen Glücks zu sein, ja, sondern die Leute, die vielleicht sagen würden, sie glauben an sowas wie Schicksal oder eine Vorbestimmung. Ja, und internal Locus of Control sind diejenigen, die das Gefühl haben, sie können auf ihre eigenen Geschicke Einfluss nehmen durch ihr eigenes Handeln. Ja, und das ist hier, möglicherweise spielt das ja auch eine Rolle. Also bei Frage Nummer A, da wirst du einfach damit, also dir wird präsentiert oder dir wird gesagt, dass du möglicherweise dich angesteckt hast mit einer Krankheit. Das ist jetzt einfach so, da kannst du nichts machen. Mhm. Und wenn du vermeiden möchtest, an dieser Krankheit zu sterben, dann musst du aktiv werden und musst dieses Heilmittel kaufen. Ne? Und du musst also irgendwie selber eingreifen. Und da sagen die Leute, ja, da zahle ich dann aber irgendwie maximal 200 Euro, weil wenn ich die Krankheit jetzt habe, dann habe ich sie halt, dann sollte es vielleicht so sein. Ja, bei Frage B.
Es wird eine Art von Kontrollverlust suggeriert, dass die Leute sich in gewisser Hinsicht zumindest insofern in ihr Schicksal geben müssen, dass sie die Krankheit eben bekommen und das nicht direkt beeinflussen können. Sie können eben nur beeinflussen, ob sie ein Heilmittel zur Verfügung haben oder nicht.
Ja, genau. Während das beim zweiten Fall dann genau andersherum ist. Ne? Also da ist es aktuell so, dass ich die Krankheit nicht habe, aber ich bekomme
sie. Könnte sie mir nur dadurch zufügen, dass ich selber eben eine Aktion durchführe, dass ich selber tätig wäre.
Genau. Und sollte ich dann zu dem einen von 1000 Leuten gehören, die sich tatsächlich anstecken, ja, dann muss ich ex post mir das selber ankreiden und dann bringen mir auch diese 10.000 Euro nichts. Ja, und dann.
Okay.
Ja, dann habe ich mir mein Schicksal selber zugefügt.
Das ist natürlich auch nochmal ein weiterer Aspekt, ne? Zu sagen, die Selbstachtung, die ja dann ja irgendwie auch ins Spiel kommt.
Ja, genau. Ja, von das.
Das ist natürlich aber auch ein interessanter Aspekt, auch im Rahmen der Thaler-Theorie. Dass man sich eventuell ja auch über Verluste deshalb besonders so stark ärgert, weil man sie eben selbst verbockt hat. Ne?
Ja.
Man eben nicht nur über den Verlust als solchen sauer ist, sondern auch über sich selbst, weil man eben sich falsch verhalten hat, weil man sich selbst in der Hinsicht als dumm einschätzen muss und dass das ja auch ein Gefühl ist, was die Selbstachtung verringert, vielleicht auch das Selbstbewusstsein, dass man eben selbst erkennen muss, man hat sich dumm verhalten in bestimmten Situationen, man ist eben vielleicht doch nicht so schlau, wie man dachte, dass das sozusagen dann eben auch die subjektiven Schäden, die ich aus Verlusten erleide, nochmal verstärkt.
Ja, halte ich für sehr plausibel. Also das ist, ich glaube, das geht den meisten Leuten so, ne? Das ist, also auch im Mannschaftssport zum Beispiel, also bei mir persönlich war es auch immer so, also wenn beim Basketball zum Beispiel, ich würde mich über einen eigenen Fehler immer viel mehr ärgern als über den äquivalenten Fehler bei wem anders. Ja, das ist dann ein Teamkamerad, ja, und wir machen alle Fehler und dann hat der andere halt einen Fehler gemacht. Ja, aber in dem Moment, wo ich selber diesen Fehler mache, ärgere ich mich darüber.
Ja, weil damit ja auch dein Status innerhalb der Gruppe sinkt. Ne?
Also das auch.
Das ist begrenzten Umfang.
Ja.
Das ist auch nochmal ein weiterer Aspekt. Ne? Also wenn es jetzt um Fehler geht, die auch andere mitbekommen, hat das ja auch Konsequenzen für unseren sozialen Status. Ne? In der einen oder anderen Form. Ne?
Ja. Also ich würde vermuten, bei diesem Experiment von Thaler, wenn er ein Beispiel gewählt hätte mit etwas weniger dramatischen Konsequenzen, weiß ich nicht, ob er dann auch einen Faktor von 50 gefunden hätte, was den Unterschied zwischen den beiden Antworten angeht. Aber das war jetzt auch nur ein Beispiel, das war wahrscheinlich seine erste Studie zu dem Thema überhaupt oder vielleicht die bekannteste.
Und ich finde es auch durchaus angebracht, solche ja sehr spezifischen Verhaltensanreize anhand von Extremfällen zunächst mal deutlich zu machen, also empirisch zu identifizieren, weil man eben anhand dieser Extremfälle am ehesten dann eben auch spezifische Charakteristika vom menschlichen Verhalten ableiten kann. Das heißt ja nicht, dass sozusagen im Alltagsfall das auch in der Form, in dem Ausmaß zu Trage kommen muss. Aber wenn es darum geht, eine bestimmte Theorie grundsätzlich zu validieren, halte ich es auch für durchaus zu rechtfertigen, dass man zunächst mal mit Extremfällen argumentiert oder Extremfälle auch experimentell erforscht, um eben die Unterschiede im Vergleich zu herkömmlichen Theorien besonders deutlich in Erscheinung treten zu lassen.
Ja, das ist sowas, was Ökonomen, glaube ich, sowieso recht gerne machen, was von Nicht-Ökonomen, also wenn du das so im Alltag anwendest, in so normalen Konversationen, ist das so eine Denkweise und Herangehensweise, die Nicht-Ökonomen nicht immer so ohne weiteres nachvollziehen. Ja, also was das mir stimmt. Mir passiert das des Öfteren, dass ich, um mich einem Thema oder einer Antwort zu nähern, baue ich in meinem Kopf erstmal so ein sehr vereinfachtes Modell auf. Ne? Und dieses sehr vereinfachte Modell ist vielleicht deshalb einfach, weil es ein Extremfall ist. Ja? Und vielleicht finde ich dann im Rahmen dieses sehr einfachen Modells eine für mich ziemlich klare Antwort. Ja, und versuche dann durch Annäherungen an die eigentliche Frage irgendwo an den Punkt zu kommen, wo ich erkenne, warum bei dem eigentlichen Problem die Antwort aber eine andere ist. Ne? Also dieses schrittweise Herantasten von einem Extremfall.
Ja. Einfachstes Beispiel auf der Einführung in die Mikro, der klassischen Einführung, ist ja das Verhältnis von perfekten Substituten zu perfekten Komplementen. Ja. Als Beispiel für Extremfälle der Substituierbarkeit von Gütern. Ne?
Ja,
ich meine, diese Beispiele werden ja auch nicht deshalb gebracht, weil man jetzt davon ausgehen würde, dass es in der Natur so schrecklich viele perfekte Substitute und perfekte Komplemente gibt, sondern es sind einfach Beispiele, die gebracht werden, um eben, die Grenzen eines Möglichkeitsspektrums zu visualisieren. Ne? Also in welchem Spektrum bewegen wir uns? Was sind die Ränder dieses Spektrums? Und wenn wir diese Ränder kennen, wissen wir auch im Grunde, was dazwischen passiert. Ne? Können wir auch mit Fällen umgehen, mit realistischeren Fällen, die sich zwischen perfekten Substituten und zwischen perfekten Substituten und perfekten Komplementen aufhalten. Aber im Grunde kennen wir ja eben dieses Spektrum erst, wenn wir auch deren Ränder kennen.
Genau. Das war es im Wesentlichen zu dieser Umfrage. Dann jetzt muss ich mal eben hier schauen, also das, wie gesagt, das ist das, was immer noch als Endowment-Effekt bekannt ist und in erster Linie mit Thaler verbunden wird. Und jetzt habe ich hier noch stehen, er hat beschrieben, dass Out-of-Pocket-Costs, also tatsächliche Ausgaben, dass die stärker wahrgenommen werden als Opportunitätskosten beziehungsweise entgangene Einnahmen oder Erlöse. Haben wir jetzt gerade bei dieser Umfrage ja auch schon angesprochen. Wie ist das eigentlich? Also bei uns ist es gerade in den Übungen, die ich gebe, ist gerade aktuell, weil ich von Opportunitätskosten jetzt gesprochen habe. Sind Opportunitätskosten nach deinem Verständnis nur implizite Kosten oder die Summe aus impliziten und expliziten Kosten?
Für mich wäre es die Summe. Ne? Ich meine, Opportunitätskosten geht es letztendlich immer um Entscheidungsfindung. Wenn ich mich für eine Variante aus einer Reihe an Alternativen entscheide, muss ich berücksichtigen, was entgeht mir im bestmöglichsten Falle. Das heißt, meine Opportunitätskosten wären der Gesamtnutzen, den ich aus der bestmöglichsten Alternative ziehen würde. Und nur wenn diese Opportunitätskosten niedriger liegen als der Gesamtnutzen, den ich aus meiner Variante beziehe, liegt, nur dann kann ich davon sprechen, eine optimale Entscheidung getroffen zu haben. Das heißt, im Endeffekt geht es immer um, sämtliche Bestandteile einer Alternative, einer Variante, die den Nutzen für mich aus der Entscheidungsfindung beeinflussen.
Ja, so verstehe ich das nämlich auch. Ich glaube, das ist, also Opportunitätskosten sind im englischsprachigen Raum auch Teil des allgemeinen Sprachgebrauchs, was man glaube ich, im deutschsprachigen Raum so nicht sagen kann.
Nee, ja, definitiv nicht.
Aber
erlebe ich auch immer wieder bei meinen Veranstaltungen, dass das ein Begriff ist, der in der Tat zu Verwirrung führt. Weil Opportunität sagt ja erstmal nur Möglichkeit. Aber was für eine Möglichkeit? Ne? Also vielleicht wir auch den Begriff alternativ nutzen, an der Stelle besser. Weil im Endeffekt, es geht ja nicht um Kosten im eigentlichen Sinne. Also ist ja nicht ausgabenrelevant in der Regel. Es geht ja um entgangenen Nutzen. Ja. Das verwirrt, denke ich, die Leute. Ne? Das ist, wir an sich von Nutzen reden, aber den Begriff Kosten verwenden.
Ja, stimmt. Ja, und dass man das immer, dass Opportunitätskosten ja nicht monetär bemessen werden müssen. Also wenn wir mit den Erstsemestern einfache Beispiele machen, also was sind die Opportunitätskosten eines Kinobesuchs, dann sind das einmal die expliziten Kosten, also der Preis der Eintrittskarte, und dann sind es die impliziten Kosten, und das ist dann in erster Linie der Zeitaufwand, also die 90 Minuten, die ich im Kino sitze, kann ich für nichts anderes verwenden. Also habe ich Opportunitätskosten im Umfang von 90 Minuten. Die muss ich nicht unbedingt monetär bemessen, aber wenn ich jetzt das Beispiel aufmache, dass ich stattdessen auch anderthalb Stunden zu einem Stundenlohn von 10 Euro hätte arbeiten können, dann geht's eben doch, und dann sind meine impliziten Kosten 15 Euro.
Ja. Ja, und dann, ich meine, es ist ja typischerweise so, wenn du unterschiedliche Arten von Nutzen oder von Ausgabenformen hast, musst du es ja letztendlich dann doch immer monetarisieren, um es vergleichbar zu machen, um alles auf eine Einheit zu bringen.
Ja, genau.
Und das bei einer Tat, das verwirrt viele Studenten, weil sie natürlich zum Teil zu Recht argumentieren, dass man eben nicht alles in Euro ausdrücken kann. Ja. Aber die Antwort darauf ist eben, ja, das mag schon sein, aber wenn man dann eben einen umfassenden Überblick liefern möchte, muss man es letztendlich dann doch irgendwie hinkriegen. Weil wenn wir alles auf einen Nenner bringen möchten, gibt es aus meiner Sicht zu Geldeinheiten keine sinnvolle Alternative, weil wir andere Arten von Werteinheiten ebenso in der Realität nicht beobachten können.
Ja, das stimmt. Ja, also unser Problem besteht letztendlich darin, dass, also ich verstehe Opportunitätskosten eben auch wieso, ich verstehe die eben auch so wie du. Ja, also üblicherweise würde man ja sowas sagen wie, die Opportunitätskosten bestehen in all dem, was man für den Erwerb oder die Nutzung eines Gutes aufgeben muss. Ja, das heißt, wenn ich für den Besuch des Kinos, eines Kinofilms, 10 Euro aufgeben muss für die Eintrittskarte, dann sind das meine expliziten Kosten. Das ist ja auch schon etwas, was ich aufgebe. Aber wenn man es so erklärt, dann kann das natürlich leicht als implizite Kosten verstanden werden. Weil
im Endeffekt ist ja entscheidend, was hättest du dir sonst für die 10 Euro gekauft? Ne? Was hätte das wiederum von Nutzen gebracht? Ist ja nicht so sehr der 10-Euro-Schein an sich, den du dann aufgibst.
Genau.
Aus Sicht der persönlichen Präferenzen, dann entscheidend ist ja, was hättest du als Konsumgut alternativ gehabt? Was hättest du damit kaufen können?
Ja, und deswegen
das ja wiederum für einen monetären Nutzen gebracht.
Ja, und deswegen vergisst man das schnell, ne? Weil da steht erst der monetäre Betrag, da stehen die 10 Euro, und da muss man, das kann man schnell übersehen, und hinter den 10 Euro stehen dann all die Dinge, für die man diese 10 Euro hätte verwenden können, während bei den impliziten Kosten das eben genau andersrum ist, ne? So wie wir gerade sagten, da steht erst das, was man aufgibt, und ob man das dann monetär bemessen kann, ist eine andere Frage. Letztendlich ist unser Problem jetzt eben genau das, dass wir Opportunitätskosten so verstehen wie du auch, also die Summe aus expliziten und impliziten Kosten. Aber das Lehrbuch, das wir verwenden, ist eben eine Übersetzung aus dem Englischen.
Mankiw, oder?
Ja, Mankiw und Taylor. Ja. Also, wie heißt das auf Deutsch? Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, glaube ich.
Also es ist ja Mikro und Makro, ne?
Genau. Und die verstehen das eben anders, ne? Da gibt's die Out-of-Pocket-Costs, das sind die expliziten Kosten. Mhm. Und die, ich weiß nicht, wie da jetzt die deutsche Übersetzung ist, vielleicht explizite Kosten. Mhm. Und die Opportunitätskosten werden da eben anders verstanden. Gut, also der statt Opportunity-Costs kann man das im Englischen eben auch gut als foregone gains bezeichnen, ne? Also entgangene Einnahmen oder entgangene Gewinne. Der Grund, warum ich da jetzt überhaupt zugekommen bin, ist der, dass Thaler eben auch er hat ja in dem Paper, das du gelesen hast, hat er ja auch diese Marketing-Implikationen abgeleitet, ne? Und hier ist es ganz ähnlich. Das, was du ja immer wieder siehst, ist, dass, dass Rabatte oder sagen wir, dass Preisunterschiede oder dass bei Preisdifferenzierung das eher als Ersparnis, als Rabatt ausgewiesen wird, als jetzt umgekehrt als zusätzliche Gebühr oder so, ne? Also zum Beispiel gibt's dann das, was Thaler selber anführt, ist, dass dass einem sogenannte Cash-Discounts gewährt werden. Also wenn man etwas in Bar bezahlt, zahlt man einen etwas geringeren Preis. Ja, das könnte man auch als Credit Card Surcharge bezeichnen, also als zusätzlichen Preisaufschlag dafür, dass jemand mit Kreditkarte bezahlt, weil ich glaube, das ist in der EU, ist das gar nicht legal. Da können Verkäufer das nicht machen. Also die müssen, glaube ich, unabhängig von der Zahlungsmethode immer den gleichen Preis verlangen, wenn ich mich nicht vertue. In vielen anderen Ländern ist das sicherlich nicht so, weil die Verkäufer ja auch an Visa und Mastercard Gebühren abführen.
Naja, also es gibt ja schon auch Kreditkartenaufschläge, ne?
So, ja, gibt's ja.
Also zumindest also im Onlinehandel.
Ja, online schon, ne?
Im Retail-Bereich, gut, da fehlt mir jetzt das Beispiel, aber gut, im Retail-Bereich in der Tat vielleicht nicht. Das mag sein.
Ja, gut, vielleicht ist es noch ein altes Gesetz, das Online-Handel noch nicht mit einbezieht oder so. Oder vielleicht ist es auch einfach Quatsch, vielleicht gibt's kein derartiges Gesetz. Aber ne, also worum es hier ja jetzt erstmal nur geht, ist, dass wir Cash-Discounts oder dass wir Rabatte anders wahrnehmen als Preisaufschläge, ne? Obwohl es unterm Strich das Gleiche ist. Ne? Also ich habe so ein Beispiel, das mir immer im Hinterkopf geblieben ist. Ich weiß nicht, ob du das damals mitgekriegt hast. Ist jetzt schon ein paar Jahre her. Da hat die Bahn irgendwann angefangen, diese Online-Tickets zu verkaufen. Ne? Also du konntest übers Internet eine Fahrkarte buchen. Ja. Habe ich auch von Anfang an mitgemacht. Mache das bis heute gerne, weil es wunderbar funktioniert. Und da war es anfangs so, also mittlerweile zahlst du irgendwie 4,50 Euro für eine Sitzplatzreservierung. Und das war, in der Anfangsphase war es so, dass die Sitzplatzreservierung bei Kauf eines Online-Tickets kostenlos war. Zwischenzeitlich war sie dann irgendwie bei 2 Euro, also halb so teuer wie im Reisezentrum oder am Automaten. Mhm. Ja, aber anfangs war sie sogar kostenlos. Sie war auf jeden Fall günstiger als im Reisezentrum. Ja, also es gab letztendlich einen Online-Rabatt, zumindest auf den Sitzplatz, wenn auch nicht auf die Fahrkarte. Und dann hat die Bahn irgendwie so einen Testballon gestartet und hat bekannt gegeben, dass sie planen, eine Servicepauschale einzuführen. Ne, also sie wollten einen Preisaufschlag verlangen auf Fahrkarten, die man im Reisezentrum kauft.
Stimmt, das hatte ich auch mitbekommen, ja.
Genau, die hätte man am Automaten oder jetzt auf dem Smartphone oder sonst irgendwie online, hätte man die nicht zahlen müssen, aber im Reisezentrum eben schon, mit der Begründung, das ist für die Bahn teurer, die Fahrkarten auf diesem Wege zu verkaufen, weil du halt Mitarbeiter da sitzen hast. Mhm. Ja, und das war, da gab es dann irgendwie einen riesigen Protest, weil Rentner, zumindest in meiner Erinnerung wurden die dann angeführt, ja, weil Rentner vielleicht keine Automaten bedienen können bzw. möchten. Ja, und das kann man doch nicht machen, dass man von denen dann mehr verlangt als von denen, die es am Automaten machen oder online. Mm. Und ich habe mich schon damals gewundert, weil ich bin damals eben immer mit Online-Tickets gefahren und habe da immer diesen Rabatt genossen. Ja, und das hatte irgendwie keiner auf dem Schirm. Also ich habe dann nur diese Proteste mitgekriegt. Und habe mich gewundert. Ja, das geht genau in die Richtung. Also,
das war jetzt aber auch ein Rabatt relativ zum Automatenkauf.
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo der Automat dazwischen stand. Ich weiß, auf der einen Seite war es das Reisezentrum, auf der anderen Seite war es das Online-Ticket. Ich weiß nicht, auf welcher Seite der Automat stand. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, aber es gab auf jeden Fall, ich meine, das Gut ist letztendlich die Fahrkarte, das, was du bezahlst. Ne? Und, und diese Fahrkarte wird zu verschiedenen Preisen verkauft. Und ob man das jetzt so darstellt, dass, dass du im Reisezentrum einen Preisaufschlag bezahlst oder dass du online einen Rabatt bekommst, macht unterm Strich eigentlich keinen Unterschied, aber in der Wahrnehmung eben schon. Ja.
Und du meintest zu sagen, dass die Differenz zwischen dem Verkauf per Automat und dem Verkauf an der Servicestelle als schwerwiegender eingestuft wird als die Differenz zwischen dem Verkauf am Automat und dem Online-Verkauf.
Ach so, nee, das meine ich. Ja, habe ich es vielleicht schlecht erklärt. Also ich habe den Automaten da jetzt irgendwie unnötigerweise mit reingebracht. Also ich meine, du hast zwei verschiedene Betriebswege. Also lassen wir den Automaten mal raus. Du hast einmal das Reisezentrum und du hast einmal das Online-Ticket. Und in der Frühphase des Online-Tickets war die Sitzplatzreservierung beim Online-Ticket eben kostenlos. Also die Fahrkarte insgesamt mit Sitzplatz war günstiger als im Reisezentrum. Das war damals schon Fakt. Das war einfach der Umstand. Also ne, in dem Moment, wo die Bahn diesen Testballon gestartet hat und gesagt hat, wir möchten im Reisezentrum jetzt einen Preisaufschlag einführen, da gab es Proteste, obwohl die Ausgangssituation gar nicht die war, dass es schon bei allen Vertriebswegen die gleichen Preise gewesen wären, sondern die haben sich bereits unterschieden.
Das heißt, die Leute hätten eigentlich schon protestieren müssen, als der Online-Rabatt eingeführt wurde, weil das ja auch schon eine Benachteiligung ist von Leuten, die eben keinen Online-Zugang haben, weil sie eben etwas älter sind, also keine Erfahrung haben mit digitalen Medien. Ja. Und die Diskriminierung ist eben nicht erst mit dem Umstand eingetreten, dass in den Verkaufsstellen ein Aufschlag eingeführt wurde.
So ist es, genau, weil online
sozusagen die Rabatte als weniger schwerwiegend eingestuft wurden als der Aufschlag.
Das eine wird als, also wenn du einen Online-Rabatt gewährst und jemand kauft.
Ist das ja ein Gain sozusagen für den, der den Rabatt in Anspruch nimmt?
Genau, und wenn du
während das Zahlen eines Aufschlags sozusagen ein Loss wäre aus der Perspektive eines Betroffenen, der eben im Reisezentrum aus welchem Grund auch immer sein Ticket erwerben muss.
Genau.
Weil sozusagen der Loss dann eben schwerer wiegt als der Gain aus Sicht der Prospect Theory, wäre es ein Argument dafür, dass eben dieser Preisaufschlag als schwerwiegender, als skandalöser angesehen wird als die Rabattaktion im Onlinehandel.
Genau. Ja, mit anderen Worten, wenn die Bahn damals gewusst hätte, wer Thaler ist und was er so gemacht hat, dann hätten sie das nicht als Preisaufschlag verkauft. Ja, sondern dann hätten
sie natürlich gesagt, ein Faktor auch eine Rolle spielen kann, hast du es ja auch schon angesprochen, dass Unkenntnis ja auch zum Teil sicherlich bestand, dass eben diese Vergünstigung im Onlinehandel bestand.
Ja, genau. Also das hat natürlich dann immer viel mit Empörung und mit Reflexen zu tun und so. Und ich nehme mal an, dass es den meisten gar nicht bekannt war. Ja, das war wahrscheinlich eher die Ursache. In dem konkreten Fall.
Weil es ja vielleicht auch noch ein Zeitraum war, in dem generell der Kauf von Online-Tickets noch nicht so weit verbreitet war.
Das kann sehr gut sein. Das war noch ziemlich früh, ja, genau.
Insofern wäre es interessant, sozusagen mal auszutesten, wie jetzt in der heutigen Zeit eben eine solche Rabattaktion aufgenommen würde. Ja, also, wenn wir da eine ähnliche Reaktion sehen würden, wäre das ja in der Tat ein starker Hinweis darauf, dass wir diese Asymmetrie in der Bewertung von Gains und Losses auch für den Fahrkartenkauf bestätigen können.
Ja. Man könnte das ja auch im Kleinen testen, ne? Also irgendein Museum oder Zoo oder so, die sowas wie Studenten- und Rentnerrabatte anbieten und Azubi-Rabatte. Ja, die können die Preise ja mal gleich lassen, aber sagen, der Studentenpreis ist der normale Preis oder der Studenten-Azubi-Rentnerpreis ist der normale Preis. Und alle anderen, die nicht in diese drei Kategorien fallen, die zahlen jetzt einen Preisaufschlag.
Ja.
Das kommt wahrscheinlich nicht so gut an wie der umgekehrte Fall. Ja. Und also so wird es ja tatsächlich gehandhabt.
Naja, genau. Das ist in der Tat eine Frage der Etikettierung. Ne? Spreche ich davon, dass es irgendwie einen Aufschlag für Normalos gibt oder spreche ich davon, dass es einen Rabatt gibt für Studenten oder und Rentner? Ne?
Der Otto-Normalaufschlag.
Genau.
Ja.
Also die Bezeichnung würde auf jeden Fall nicht gut ankommen.
Ich glaube auch nicht. Ja, gut. Dann können wir, glaube ich, den Endowment-Effekt auch erstmal abschließen. Und zu einem etwas anderen Thema kommen. Auch noch, also wir befinden uns immer noch im Rahmen der begrenzten Rationalität, also das, was ich jetzt als ersten von diesen drei Themenbereichen genannt hatte. Und neben dem Endowment-Effekt hat Thaler auch das sogenannte Mental Accounting beschrieben. Mhm. So, was letztendlich beschreibt, dass Leute oder als Konsumenten ihr Budget mental in Kategorien einteilen. Möchtest du da vielleicht erstmal was zu sagen, weil du das entsprechende Paper gelesen hast?
Genau. Das ist im Grunde jetzt keine wirklich separate Theorie, kann man sagen, sondern ergibt sich implizit aus Thalers Annahmen über die Existenz der sogenannten Value Function. Zwar kann man es sich ja so vorstellen, die Value Function ist erstmal asymmetrisch in Losses und Gains, hatten wir ja schon gesagt. Also Losses wiegen schwerer als Gains, absolut betrachtet. Zugleich ist es aber auch so, dass ähnlich wie bei klassischen Nutzenfunktionen eine Konkavität im Verlauf unterstellt wird. Sprich, wie stark ein zusätzlicher Gain wirkt, hängt auch davon ab, wie hoch der Gain insgesamt ausfällt. So beispielhaft ausgedrückt, wir erwarten einen Gain in Höhe von 150 Euro infolge einer bestimmten Handlung. Dann würde die Erhöhung dieses Gains von 150 auf 155 Euro einen schwächeren Effekt auf den erzielten Value haben, als wenn wir einen potenziellen Gain von 50 auf 55 Euro erhöhen. Und einen noch schwächeren, als wenn wir einen potenziellen Gain von 10 auf 15 Euro erhöhen. Das heißt, wir haben auch, wie in der klassischen Theorie, eine Art von abnehmenden Grenznutzen, in dem Fall in der Höhe des Gains. Und dann kann man sich vorstellen, was die Implikationen sind für die Maximierung des Values. So. Nämlich, dann ist es ja durchaus sinnvoll, wenn wir jetzt sozusagen unseren Gesamtvalue maximieren wollen, einen bestimmten Gain, eine bestimmte Form von Gain, in möglichst viele kleine Gains aufzuspalten. Weil das ja bedeuten würde, dass wenn ich jetzt geringere Beträge an Gains pro bestimmter Kategorie erziele, den Gesamtvalue infolge des dann höheren Grenznutzens auch erhöhen kann. Also jetzt wieder ein Beispiel geblieben, eine bestimmte Handlung würde unter normalen Umständen zu einem Gain von 150 Euro führen. Wenn wir jetzt diese Handlung mental in bestimmte Einzelhandlungen aufteilen könnten, sagen wir mal in 10 Einzelhandlungen, und diesen Einzelhandlungen wiederum Gains in Höhe von 15 Euro zuordnen würden, 10 mal 15 würde dann eben wieder die 150 Euro Gesamtgain geben, dann hätten wir für jeweils diese Einzelhandlungen einen höheren Grenznutzen als für die Gesamthandlung. Und Konsequenz wäre dann eben, dass der Gesamtvalue, der daraus resultieren würde, höher ausfallen würde, als in der Situation ohne diese Aufspaltung. Und ein Beispiel wäre auch dann wieder der Marketingbereich, das eben ja sozusagen dann nicht ein Gesamtbundle als solches beworben wird, sondern dass eben die Werbung sich auch in einzelne Produkte aufspaltet. Sprich, dass man sagt, wenn Sie jetzt in der Fernsehwerbung diesen Fernseher kaufen, dann kriegen Sie noch dieses und dieses extra dazu. Dann kriegen Sie zum Beispiel noch ein Set Lautsprecher dazu, dann kriegen Sie noch eine Sonderausstattung hinzu in Form eines Sky-Anschlusses, dass das eben separat beworben wird, damit sozusagen der Konsument mental bei sich im Kopf das als separate Items abspeichert. Und für diese einzelnen Items dann wiederum seine Gain-Berechnung durchführt.
Ah, stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das heißt, wenn es also aus Sicht des Konsumenten Sinn macht, dieses Budget aufzuteilen in verschiedene Kategorien, dein Beispiel war, glaube ich, ein Gain von, was war es, 150 Euro?
Ja.
Ja, ne? Das heißt, wenn die Value Function also strikt konkav ist, dann wäre es optimal, unendlich viele Kategorien zu haben, in denen man jeweils nur inkrementelle oder marginal kleine Gains verbucht. Nur
in der Theorie zumindest. Ne?
In der Theorie.
In der Praxis in der Regel nicht möglich sein dürfte. Zum einen, weil natürlich die Tatsache, dass ich sehr viele verschiedene Kategorien in meinem Kopf habe, bei mir ja auch eine Art von mentale Kostenart auslöst. Ich muss ja mit diesen Kategorien auch mental jonglieren sozusagen. Ich muss sie unterscheiden können. Ich muss wissen, wie viel ich für was genau ausgeben muss. Das erzeugt natürlich auch Kosten, die mit der Zahl an Kategorien steigen. Und natürlich ist es auch so, dass nicht alle Items sozusagen unbegrenzt aufgespalten werden können. Wenn jetzt wieder beim Automobilkauf zum Beispiel wären, da können wir natürlich letztendlich unsere Investitionen nicht unbegrenzt aufspalten. Wir können ein Auto kaufen oder wir können es nicht kaufen. Wir können nicht einfach die Einzelteile am Markt erwerben und die als einzelne Items klassifizieren. Im Endeffekt haben wir ein Auto oder wir haben kein Auto. In der Hinsicht können wir dann eben die Kategorien nicht beliebig aufspalten. Das sind letztendlich dann eben die realen Beschränkungen, denen wir dann als Konsument unterliegen. Aber im Prinzip ist es dann so, dass eine zunehmende Anzahl an Kategorien dazu führen würde, gemäß der Theorie, dass wir den Nutzen aus dem Konsum erhöhen würden.
Ja, und ich habe mir mal ein Beispiel aus diesem Dokument des Nobelpreiskomitees aufgeschrieben, also woran man diese mentale Aufteilung in verschiedene Kategorien schön erkennen kann, weil dann das Verhalten erscheint irrational und lässt sich erst dadurch erklären, dass ein Konsument mental diese Aufteilung vornimmt. Also wenn Leute zum Beispiel ein Sparbuch haben, aber gleichzeitig eine Kreditkarte verwenden. Ja, und hier muss man sich jetzt Kreditkarte vielleicht als Kreditkarte im engeren Sinne vorstellen, so wie sie in den USA üblich sind. Also ich glaube, hierzulande sind es ja meistens Debitcards, wo dann der ausgegebene Betrag ja kurz später, also wenige Tage später, vom Girokonto eingezogen wird. Ich weiß nicht, wie üblich das ist, dass man tatsächliche Kreditkarten verwendet, wo dann nur einmal am Ende des Monats eine Abrechnung erfolgt, aber das ist zumindest in den USA so üblich. Also man räumt sich sozusagen, ja, man räumt die sich nicht selber ein, aber die Bank, die diese Kreditkarte ausgibt, räumt den Konsumenten kleine Kredite ein oder kurzfristige Kredite, die erst Ende des Monats wieder beglichen werden. So, was ich damit meine, ist, wenn jetzt jemand ein Sparbuch hat, auf dem er Geld anspart, zu einem Zinssatz von, weiß ich nicht, 2% zum Beispiel, und er gleichzeitig aber eine Kreditkarte verwendet, wo er einen Zinssatz von vielleicht 5% bezahlt, dann erscheint das irrational, dass man einerseits Ersparnisse hält, die nur mit 2% verzinst werden, während man einen kleinen Kredit hält, auf den man 5% zahlt, weil dann wäre es ja eigentlich rational, die Ersparnisse zumindest teilweise aufzulösen, um dann diesen Kredit zu begleichen, um dann unterm Strich die Zinszahlung zu verhindern. So, aber das ist nicht unbedingt so. Kann natürlich zum einen damit zu tun haben, dass bei einer Kreditkarte zumindest der Zeitraum ziemlich kurz ist und das den Aufwand einfach nicht rechtfertigt, da vom Sparbuch was zur Kreditkarte umzubuchen. Wenn man das macht oder wenn es vielleicht zur Gewohnheit wird, diese Kreditkarte zu benutzen, könnte ich mir vorstellen, dass man bewusst entscheidet, nicht die Ersparnisse anzukratzen, weil man sich dann vielleicht selber das Gefühl gibt, man würde den Sparplan, den man sich vielleicht selber gesetzt hat, brechen und man würde dann vielleicht, wenn man einmal damit anfängt, dann würde man es irgendwann nicht wieder schaffen, diese Ersparnisse wieder aufzubauen oder so.
Ja. Und auch da stecken letztendlich im Sinne des Mental Accountings ja wieder verschiedene Kategorien von Konsumarten, von Konsumgütern dahinter. Ne? Also wir davon ausgehen, dass sozusagen die Ersparnisse einen bestimmten Zweck aus Sicht des Konsumenten zugeordnet werden. Also nach dem Motto, ich kaufe mir damit irgendwann ein Auto. und der Kredit aber dann auch einem bestimmten Konsumzweck gewidmet ist, wie es ja bei Konsumentenkrediten typischerweise der Fall ist, dass man eben eine größere Investition tätigen möchte, ein bestimmtes Gut erwerben möchte, das man sich so nicht leisten könnte, dann hätten wir ja auch wieder die Unterteilung in unterschiedliche Gütergruppen. Und auch hinter diesen Gütergruppen stehen letztendlich ja wieder Gains, die ich aus dem Konsum erzielen möchte. Und auch damit kann ich sozusagen dann diese Vorgehensweise rechtfertigen, dass ich eben gezielt meinen Gesamtkonsum in verschiedene Kategorien aufteile, um sozusagen zu verhindern, dass der Grenznutzen aus dem Gesamtkonsum zu stark abnimmt.
Ja. Gut. Mir fällt da nicht mehr viel zu ein. Wollen wir das Mental Accounting dann erstmal abschließen? Oder ja. Hattest du noch was?
Nö, ich denke, das wäre zumindest die wesentliche Implikation aus dem Grundlagenpaper von Thaler.
Wurde in diesem Paper was zu Acquisition Utility und Transaction Utility gesagt? Weil ich habe mir noch notiert, dass also üblicherweise in der klassischen Konsumententheorie würde man aus den Präferenzen eines Konsumenten unter der Nebenbedingung, dass dieser Konsument nur über ein bestimmtes Budget verfügt, würde man aus diesen Präferenzen die Nachfrage ableiten für verschiedene Güter und hätte dann Zahlungsbereitschaften oder marginale Zahlungsbereitschaften für die verschiedenen Güter. Also ja, wenn eines dieser Güter Äpfel sind, dann würde man für ein Individuum möglicherweise die Nachfrage ableiten, dass dieses Individuum für den ersten Apfel 2 Euro bezahlen würde, für den nächsten 1,80 Euro, für den dritten Apfel 1,60 Euro, wie auch immer. Ja. Ja. Um jetzt mal einen linearen Verlauf zu unterstellen. So, und ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Alternative funktioniert. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass, also bei dieser klassischen Konsumentenentscheidung misst man die Wohlfahrt, die der Konsument aus dem Konsum oder dem Erwerb dieser Güter generiert, mit Hilfe der Konsumentenrente, also wenn man die marginale Zahlungsbereitschaft für ein Gut hat und man hat den Preis, den dieser Konsument tatsächlich bezahlt. Ja, also sagen wir mal, die marginale Zahlungsbereitschaft ist 2 Euro für den ersten Apfel, der tatsächliche Preis eines Apfels ist 1 Euro, dann ist die Differenz zwischen 2 und 1 Euro, also 1 Euro, ist die sogenannte Konsumentenrente, weil unser Individuum wäre bereit gewesen, bis zu 2 Euro zu zahlen für dieses Gut. Er hat nur 1 Euro gezahlt. Das heißt, seine Konsumentenrente beträgt 1 Euro.
Im Grunde ist es ja ein monetärer Nettonutzen, ne? Also ich meine, man drückt eben aus, was ist das Gut aus Sicht des Konsumenten in Geldeinheiten wert, vergleicht das mit dem, was er gezahlt hat. Und die Differenz ist eben im Grunde das, was er in gewisser Hinsicht gegenüber seiner maximalen Zahlungsbereitschaft gespart hat, damit das, was er sozusagen für sich monetär ausgedrückt als Nettonutzen einstreichen kann.
Genau, und dieser Nettonutzen in diesem konkreten Beispiel wäre letztendlich ein zweiter Apfel. Ne? Also 1 Euro Konsumentenrente, wenn der Preis von Äpfeln 1 Euro ist. Er wäre... Ja, wie soll ich sagen, also die 2 Euro marginale Zahlungsbereitschaft, ja, sind gleich dem Marktpreis von 2 Äpfeln. Ja. Ja, und ja. Er hatte so einen Apfel Konsumentenrente, sozusagen. Genau, die Alternative, die Thaler, ich weiß nicht, ob er die vorgeschlagen hat, ob er die entwickelt hat, aber da nimmt er eine Unterscheidung vor in eben Acquisition Utility und Transaction Utility. Und diese Acquisition Utility, die ist wohl, genau, die Acquisition Utility ist ganz ähnlich wie die Konsumentenrente, die wir eben beschrieben haben. Und die Transaction Utility funktioniert wohl so, dass der Konsument den Preis, den er tatsächlich bezahlt hat, vergleicht mit einem fairen Preis. Ja, was auch immer das dann genau wäre. Also der Konsument hat, ich weiß nicht, ob dann da tatsächlich mit Zahlungsbereitschaften agiert wird, aber möglicherweise ist die Zahlungsbereitschaft dann 2 Euro, der tatsächliche Preis ist 1 Euro und der 1 Euro Differenz ist die Acquisition Utility. Mhm. Ja, das ist das eine Ding, was ihm Nutzen stiftet. Mhm. Und zum anderen, also darüber hinaus, nimmt der Konsument noch einen Vergleich vor. Und zwar vergleicht er den Preis von einem Euro pro Apfel dann noch mit dem, was er als fairen Preis oder gerechten Preis ansehen würde. Also vielleicht ist er der Meinung, dass ein fairer Preis für einen Apfel nur 80 Cent wäre. Ja, das heißt, er zahlt etwas mehr als das, was er als fair erachten würde. Ja, und umgekehrt, ne, wenn der faire Preis 1,20 Euro wäre.
Die Fairness ist jetzt allein subjektiv determiniert oder ist das in gewisser Weise auch eine Funktion aus vergangenen Preisen?
Das habe ich mir jetzt im Detail gar nicht genauer angeschaut. Ich könnte mir vorstellen, dass verschiedene Dinge möglich sind. Ne? Also nicht unbedingt gleichzeitig.
Ja. Aber wenn jetzt zu sagen, jetzt die oder der als fair wahrgenommene Preis davon abhängig wäre, was für Preise sich in der Vergangenheit real am Markt gebildet haben, nach dem Motto, ich habe immer 50 Cent für einen Apfel gezahlt, das möchte ich auch in Zukunft zahlen, alles andere ist unfair. Das wäre ja eine denkbare Geisteshaltung. Genau. Dann wären wir ja auch wieder bei der Situation, dass sozusagen Preisveränderungen letztendlich die entscheidende Größe sind. Ne? Sozusagen ein als unfair wahrgenommener Preis letztendlich aus einer spontanen Preiserhöhung resultieren könnte.
Ja, vielleicht
dann eben nicht so sehr das Preisniveau wieder entscheidend ist, sondern eher wieder die Veränderung im Zeitverlauf.
Genau, und vielleicht wird diese Veränderung im Zeitverlauf, also die Entwicklung dieses Einzelpreises verglichen mit der allgemeinen Inflation oder der Entwicklung der Lebenshaltungskosten oder so. Ja, gut möglich.
Andererseits, das wäre eine weitere Indexierung, genau, also dann in Bezugssetzung zu anderen Gütern.
Ja. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es damit zu tun hat, was der Konsument vermutet, wo der Preis, den er bezahlt, letztendlich ankommt. Ne? Also jetzt abgesehen von der Umsatzsteuer und so weiter. Also wenn jemand einen Liter Milch kauft, ne? Also es gibt sicherlich Leute, die für einen Liter Milch mehr als einen Euro bezahlen, weil sie einen Liter Milch für 60, 65, 70 Cent nicht kaufen wollen, ne? Weil sie die letzten Jahre des Öfteren mal gehört haben, dass die Milchbauern sich beschweren, dass sie zu geringe Abnahmepreise bekommen und dass sie kaum überleben können. Und möglicherweise schlussfolgern sie oder möglicherweise hoffen sie darauf oder vermuten sie, dass wenn sie einen etwas höheren Preis bekommen, dann etwas mehr bei Milchbauern ankommt. Ja, und vielleicht nicht bei der Molkerei oder dem Einzelhändler hängen bleibt. Ja, ich meine, das weiß man nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wenn jemand die Milch beim Bauern nebenan kauft und kein Einzelhändler dazwischen hängt, ja, dann vielleicht hat es auch damit zu tun, ne? Also was ist fair aus Sicht des eigentlichen Produzenten oder aus all der Leute in der Wertschöpfungskette?
Ja, ich meine, das ist ja auch wieder eine Frage der Informiertheit des Konsumenten. Ne? Ich meine, je länger die Wertschöpfungskette, umso geringer ist typischerweise der Informationsgrad des Konsumenten darüber, wer an welcher Stufe wie viel Wertschöpfung generiert, wie viel vom Preis bekommt und wie viel sozusagen objektiv dann auch zum Wert des Produktes beiträgt.
Genau. Also zum Beispiel beim iPhone, ne? Ich glaube, jetzt die Tage ist das Neue irgendwie auf den Markt gekommen oder die Neuen sind auf den Markt gekommen.
Das glaube ich sogar dieses Wochenende, ja.
Ah, okay. Ja, ich meine, wenn du immer wieder was über die Zustände bei Foxconn in, ich glaube, Taiwan ist das, ne? Oder ist es chinesisches Festland oder China? Ich glaube, es ist Taiwan. Wenn du regelmäßig was hörst über die Arbeitsbedingungen dort, und je nachdem, was du davon hältst, wenn du damit nicht glücklich bist, ja, möglicherweise ist der Preis eines iPhones deutlich unter dem, was du als fairen Preis bezeichnen würdest.
Obwohl es so teuer ist.
Ja, das ist dann das Problem. Ne?
Aber klar, ich meine, das ist ja dein Argument, das ist eben auch stark von der Distribution der Wertschöpfung abhängt. Ne? Ich meine, wie viel landet davon bei Apple und wie viel davon bei den Arbeitern in Taiwan?
Genau, ja. Ja, möglicherweise, es gibt unendlich viele, viele Möglichkeiten, fairen Preis zu interpretieren. Ne? Vielleicht vergleicht man es auch mit dem, was man aufwenden müsste, um das Gut selber herzustellen. Ne? Also setze ich mich am Wochenende hin und stricke mir ein paar Socken oder gehe ich die einkaufen? Ne? Und ja, was könnte ich stattdessen machen? Also,
ja.
Also anstatt sie selber zu stricken.
Genau,
ja, man, solche
das
Dinge.
Ist ja so eine persönliche Kalkulation letztendlich des Herstellungsaufwandes, die damit verbunden sein kann. Ja,
ja. Ja, wunderbar. Ich habe ansonsten zu der, wie hieß das, also zur begrenzten Rationalität und zu den kognitiven Limitationen habe ich sonst nichts mehr.
Ich auch. Und ich meine, uns würden sicherlich ein bisschen nachdenken, noch 10.000 Beispiele einfallen. Aber ich denke, das Thema kann man ja auch demnächst mal wieder aufgreifen.
Ja, sicherlich. Ne? Also wir hatten ja jetzt so ein bisschen das Problem, dass wir einen Überblick geben wollten, weil so ein Nobelpreis ja nun mal immer für sowas wie ein Lebenswerk vergeben wird. Und leichter ist es möglicherweise, sich auf konkrete Paper zu beziehen und da ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Hier mussten wir jetzt so ein bisschen so einen Mittelweg finden, aber also viele von den Dingen sind ja durchaus interessant. Ne? Also ich meine, ich habe eingangs ja schon mal gesagt, dass Thaler jetzt nicht der erste Verhaltensökonom war, oder Verhaltensökonom schon, aber er war nicht der erste, der für seine Beiträge auf dem Gebiet der Verhaltensökonomie ausgezeichnet worden ist, sondern er war halt vorher noch Kahneman. Das ist ein Gebiet, das ich weiß nicht, als ich studiert habe, also von 2004 bis 2009, ich weiß nicht, ob es da schon irgendwelche verhaltensökonomischen Veranstaltungen hier gab. Ich meine nicht, mittlerweile gibt es die. Also das ist ein Themengebiet, das aktuell auf dem aufsteigenden
Ast ist. Themengebiet der Lehre zum ersten Mal in meinem Auslandssemester begegnet, in Prag, das war 2008. In Göttingen, wo ich studiert habe, kann ich mich auch an keine diesbezügliche Veranstaltung erinnern.
Ja.
Aber möglicherweise gab es ein Seminar dazu. Das kann natürlich sein. Das ist ja auch oft dann ein Weg, dass solche jüngeren Themengebiete dann als Hausarbeitsthemen vergeben werden, ne? In fortgeschrittenen Seminaren.
Ja. Ja, und ich finde es auch deshalb ganz interessant, weil die Frage der Rationalität beziehungsweise Irrationalität in der modernen Volkswirtschaftslehre ist so eine Sache, auf die man ständig angesprochen wird, wenn man mit Leuten spricht, die eben keine Ökonomen sind. Ne, ich hatte das sogar mal, da war ich zu einem Vorstellungsgespräch, also auch an einem Lehrstuhl an der Universität. Da war, glaube ich, die letzte Frage in dem Vorstellungsgespräch war so ungefähr die, stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwie auf einer Party und da ist eine Geologin und sie unterhalten sich und sie erzählen ihr, sie sind irgendwie als Volkswirt tätig, ja, und dann geht es jetzt irgendwie um Irrationalität und sie versteht nicht oder fragt oder was auch immer, aber ich weiß nicht mehr genau, was die Frage war, aber das Thema ist klar, ne? Und das kommt halt immer wieder vor. Und also die Frage war im Wesentlichen, wenn sie damit konfrontiert werden, dass die Ökonomie kritisiert wird dafür, dass sie geprägt ist von einer unrealistischen Vorstellung davon, wie sich Menschen verhalten, um es mal etwas vager auszudrücken. Ne, was wäre ihre Antwort? Und ich glaube, im Wesentlichen habe ich gesagt, ich bin mir gar nicht immer so sicher, was da die Prämisse ist, also wovon Leute ausgehen. Also ich muss dann immer noch mal nachfragen, ob jetzt ob die Annahme oder ob das Verständnis ist, dass es das Resultat ökonomischer Forschung ist, dass wir Menschen uns immer und überall und in jederlei Hinsicht rational verhalten. Ja, weil das kann es nicht sein. Also das, ich meine, also es ist ganz offenkundig, dass wir nicht rational sind, beziehungsweise nicht rational sein können. Ja, also dass es ein Forschungsresultat, ein Forschungsergebnis ist, das kann das Verständnis eigentlich nicht sein, sondern was ist das Verständnis?
Letztendlich ist eben die Frage, aus meiner Sicht, inwieweit es in Modellen sinnvoll ist, eine solche Annahme zu stellen.
Genau, das wäre meine zweite Erklärung.
Das ist eben nicht dasselbe, weil es kann ja durchaus sinnvoll sein, im Hinblick auf die Tatsache, dass Modelle nicht die Realität als Ganzes abbilden können, auch vereinfachte Annahmen zu stellen, die eben nicht in der Realität in jedem Fall zu 100% erfüllt sind, aber eben dennoch für bestimmte Fälle eine sinnvolle Approximation darstellen. Das ist letztendlich eben die Frage, ist es eine sinnvolle Approximation in der Breite? Und die Frage, denke ich, muss man auch abhängig davon beantworten, ob wir jetzt ein mikroökonomisches oder ein makroökonomisches Problem betrachten. Ne? Es ist jetzt sozusagen eine repräsentative Nutzenfunktion, die ich da unterstelle, um mein Makromodell simulieren zu können. Oder rede ich ganz spezifisch vom mikroökonomischen, vom spezifischen Verhalten einzelner Personen in bestimmten Situationen?
Ja,
und auf der Grundlage, denke ich, muss man eben auch die Diskussion führen, was ist das Problem, das ich jetzt in diesem Fall analysieren möchte und ist für diesen Fall die Rationalitätsannahme sinnvoll oder nicht?
Du meinst, dass man vor allem bei makroökonomischen Modellen vielleicht eher davon ausgehen kann, dass die Irrationalität der Individuen sich bei einer Makrobetrachtung rausmittelt, sozusagen?
Das ist eben ein Argument, das also von neoklassischen Ökonomen zumindest gebracht wird.
Genau.
Inwiefern das der Fall ist, muss man natürlich auch empirisch testen, das ist klar.
Das hat Thaler, glaube ich, gemacht. Das habe ich habe mir das scheinbar nicht rausgeschrieben, aber das stand auch drin in dieser Übersicht, dass er wohl irgendwie gezeigt hat, dass das nicht zwangsläufig der Fall ist. Also das mittelt sich nicht unbedingt raus, sondern das ist oft ein systemischer Bias, der irgendwie uns Menschen.
Naja, man sieht ja auch solche Aspekte wie Herdenverhalten zum Beispiel, wo man in der Tat ja auch in der Masse sozusagen eine systematische Abweichung vom rationalen Verhalten beobachten kann. Mhm. Nur dann ist natürlich die Herausforderung, was ist die Alternativtheorie, die ich dann für meine makroökonomische Forschung nutze. Ja, weil es ist ja immer sehr einfach zu sagen, Menschen sind nicht rational. Letztendlich muss man ja auch die Alternativannahme in irgendeiner Weise operationalisieren. Ich meine, jetzt ganz konkret im Hinblick auf Modelle, was für funktionale Formen wende ich denn alternativ an, um sozusagen die klassischen auf rationalen Annahmen beruhenden Nutzenfunktionen zu ersetzen.
Genau. Ja, genau das habe ich nämlich auch gesagt. Ne? Also dass in den allermeisten Fällen es ohne weiteres möglich ist, zu beschreiben, was objektiv rationales Verhalten wäre und diese Annahme somit einfach ist. Die Kritik, dass das eine vereinfachende Annahme ist, die äußerst stark abstrahiert, ja, weil sie zu weit weg ist von der Realität. Na, das kann ja eine Kritik sein, die valide ist, aber in dem Moment, wo man sich von dieser vereinfachenden Annahme verabschieden möchte, muss man eben auch sagen, in welche Richtung man geht. Ne? Also inwiefern ist ein Individuum denn irrational?
Ne? Irrationalität heißt ja erstmal nur nicht rational, ne, dem Wort nach. Das ist ja ein weites Feld.
Ja, so in etwa. Ne? Es ist ist so wie bei Vegetariern, ne? Ein Vegetarier ist kein Fleisch, aber jemand, der nicht Vegetarier ist, was für Fleisch ist der denn? Vielleicht ist der keine Meeresfrüchte.
Ne? Ja, ja.
Also, ist ein etwas trivialer Vergleich, aber.
Ja, aber klar. Ja,
Grunde genommen ist es das. Ja, von daher kann ich diese Kritik schon immer vollkommen nachvollziehen, aber sie kommt unglaublich häufig, also fast zwangsläufig. Ne? Und umso besser, die Ökonomie an sich ist ja vor allem so, wie sie heute praktiziert wird, also in dieser so quantitativ und formal, ja, ist ja noch eine verdammt junge Wissenschaft. Und nach Occam's Razor ist es doch naheliegend, dass man es zunächst einmal versucht mit der Annahme perfekter Rationalität. Ja, und wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht ausreicht, um bestimmte Phänomene zu beschreiben, dann muss man schauen, inwiefern inwiefern wir denn irrational sind und ob wir bestimmte Phänomene besser erklären können, wenn wir genau diese Art der Irrationalität unterstellen. Ja, aber ich finde, dass man aus dieser Richtung kommt, finde ich vollkommen logisch. Ja, auch wenn Ökonomen gerade erst angefangen haben, weil es eben so eine junge Wissenschaft ist. Mhm. Ja. Ja gut, ich habe ansonsten auch nur noch also über die begrenzte Rationalität hinaus, hatte ich gesagt, war das zweite, war der zweite Bereich, Entschuldigung, war der zweite Bereich die begrenzte Selbstkontrolle. Mhm. Das ist etwas, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Das ist wohl eine Übernahme aus der Psychologie. Da gibt es ein sogenanntes Planner-Doer-Model, das beschreibt, dass eine Person in sich, dass eine Person zunächst etwas planen kann. Also es kann verschiedene Alternativen gegeneinander abwägen und kann die beurteilen, in welcher Hinsicht dann auch immer. Nur wenn es dann dazu kommt, eine Entscheidung zu treffen, kann es sein, dass diese Entscheidung irrational ausfällt. Also der Planer ist in der Lage, das objektiv zu beurteilen, aber tatsächlich verhält sich dieses Individuum dann nicht entsprechend dieser Beurteilung, sondern kommt vielleicht zu einem anderen Schluss. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt nicht genau sagen, was das ist. Ich kann nur, das hat wahrscheinlich, also ich habe von Daniel Kahneman, diesem Psychologen, den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, der hat vor wenigen Jahren ein Buch veröffentlicht, das heißt Thinking Fast, Thinking Slow oder schneller denken oder schnell denken, langsam denken. Das war, glaube ich, recht erfolgreich und ist durchaus bekannt. Das habe ich gelesen und da beschreibt er, das ist so populärwissenschaftlich und das kann man ganz gut lesen. Hinten raus hat es ein paar Längen, wie ich finde, aber ist ganz interessant. Und er beschreibt es so, dass man in sich zwei Systeme hat. Also er nennt das System 1 und System 2. Und System 1 ist sowas wie das Bauchgefühl oder die Intuition. Also System ist permanent aktiv und alles wird erstmal, alles läuft erstmal, jede Entscheidung läuft erstmal durch System 1 und dann wird eine intuitive Entscheidung getroffen. Und da hängt dann hinten noch System 2 dran. Und das unternimmt dann eine gewisse kognitive Anstrengung, um zu überprüfen, ob diese Entscheidung aus dem Bauch heraus denn tatsächlich eine sinnvolle Entscheidung ist. Ne? Also so in etwa habe ich das jetzt noch in Erinnerung. Und Kahneman selber hat da diverse Studien zu gemacht und in dem Buch erzählt er, was für Ergebnisse oder zu was für Ergebnissen er kommt, wenn er in Vorlesungen oder Seminaren kleine Umfragen macht unter seinen Studenten. Und das ist ganz interessant. Kann ich auch noch mal verlinken.
Ja.
Aber ansonsten müssen wir vielleicht wann anders noch mal drauf zurückkommen. Und das dritte Teilgebiet waren dann die sozialen Präferenzen, wo ich auch nicht viel zu sagen kann. Rationalität wird ja oft verstanden oder wenn wir von rationalem Verhalten ausgehen, dann wird da oft ein egoistisches Verhalten unterstellt, wobei ja soziales Verhalten auch durchaus rational sein kann. Also worin genau hier der Zusammenhang besteht, kann ich jetzt nicht sagen. Das müssen wir erstmal offen lassen. Ja, und sonst habe ich zu dem guten Herrn Thaler auch nichts mehr zu sagen. Du noch irgendwas?
Ja, nee. Da haben wir ja, denke ich, doch eine große Bandbreite abgedeckt. Und ist auf jeden Fall, denke ich, Inspiration auch für weitere Überlegungen, für Implikationen, die sich aus diesen Annahmen ergeben. Ich denke, da ist auch, was die Forschung anbelangt, natürlich noch längst nicht der weiße letzte Schluss gefunden. Ich denke, dass das ein Forschungsstrang ist, der sich auch zukünftig noch weiterentwickeln wird im Rahmen der Ökonomie und wahrscheinlich auch noch weitere Nobelpreisträger hervorbringen wird.
Ja, ganz, ganz gewiss. Ja, ich sehe gerade nur, ich hatte das Buch von Kahneman, das ich gerade erwähnt habe, hatte ich mir hier noch notiert. Und von Thaler selber gibt es auch verschiedene Bücher. Also er hat 2016 hat er ein Buch veröffentlicht, das heißt Misbehaving, The Making of Behavioral Economics. Und er hat auch mal ein Buch veröffentlicht, das heißt entweder Nudge oder Nudging. Ich weiß nicht, ob er diesen Begriff geprägt hat, aber es beschreibt die Möglichkeit, die Entscheidungen von Leuten so zu beeinflussen, dass sie eine, ja, wie soll ich sagen, objektiv gesehen rationalere Entscheidung treffen oder vielleicht sogar aus eigener subjektiver Sicht eine bessere Entscheidung treffen. Dazu habe ich mir jetzt auch noch nichts durchgelesen. Können wir auch noch wann anders behandeln. Also ich werde diese Bücher mal verlinken. Kleiner Disclaimer dazu, ich habe bereits einen Amazon Affiliate Link eingerichtet. Ja, also falls wir irgendwann mal Bücher erwähnen, werde ich die in den Shownotes verlinken. Und falls ihr diese Amazon-Links verwendet, wenn es denn dann Amazon-Links sein sollten, weil die das Buch führen, falls ihr das verwenden solltet, dann erhalten wir da eine kleine Provision. Wie klein, weiß ich gar nicht. Ja. Gut, alles klar. Dann sind wir, glaube ich, erstmal durch. Dann wäre es das für die Nullnummer. Ja,
wollen wir uns dann wieder herzlichen melden. Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank. Ja, nochmal, falls ihr Anmerkungen habt, dann gerne in die Kommentarspalte damit. Und wir melden uns in, ich hoffe mal, wenigen Wochen wieder. Vorausgesetzt, ich kriege das ja alles ans Laufen. Und also, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, macht's gut erstmal. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.